So, last but not least möchte ich noch zu dem letzten Thema unseres Podcasts kommen. Ich schließe dort an, wo ich letztes Mal quasi aufgehört habe, und es geht noch einmal um das akute Nierenversagen. Jetzt sozusagen der zweite Teil, und zwar ein Nierenersatzverfahren im Bereich des akuten Nierenversagens. Ich fange mal damit an, wie sich das Ganze quasi auf der Intensivstation darstellt. Die häufigste Ursache für ein akutes Nierenversagen beim Intensivpatienten ist mal wieder die Sepsis, wie so häufig. Das Problem nebenbefundlich sozusagen, was wir auf der internistischen Intensivstation häufig noch gesehen haben, ist ein kardiorenales Syndrom oder ein hepatorenales Syndrom. Das sind aber oft Patienten im Rahmen einer insgesamt doch eher finalen Erkrankungen, gegebenenfalls palliativen Setting, wo man doch auf die Nierenersatztherapie zumindest zurückhaltend schaut. Aber in der Sepsis will man natürlich möglichst alle Therapiemöglichkeiten ausschöpfen. Je nachdem, welche Daten man sich jetzt anschaut, ist beim septischen Patienten die Prävalenz eines dialysepflichtigen Nierenversagens zwischen 3 und 30%. Das ist, wenn man davon ausgeht, dass das ja fast ein Drittel ist in den Studien mit der höchsten Prävalenz, ist das schon sehr ordentlich. Und es ist insofern relevant, als dass die akute Nierenschädigung signifikant Mortalität erhöht und auch das sekundäre Outcome, sprich das Risiko für eine chronische Niereninsuffizienz nach Überleben dieses septischen Schocks deutlich noch einmal erhöht. Wie teilt man jetzt die akute Nierenerkrankung, die AKI, also die Acute Kidney Injury, ein? Es gibt unterschiedlichste Kriterien. Ich habe mich immer so ein bisschen am Serum-Kreatininwert entlang gehangelt. Da unterscheidet man die AKI Stadien 1 bis 3. AKI Stadium 1 ist ein 1 bis 1,5 bis 1,9-facher Anstieg innerhalb von 7 Tagen des Serum-Kreatinins. Oder ein Anstieg um 0,3 Milligramm pro Deziliter innerhalb von 48 Stunden. Das ist in der Tat etwas, was man relativ häufig auf Intensivstationen sieht. Stadium 3 ist dann 2,0 bis 2,9-facher Anstieg und Stadium 3 mindestens dreifacher Anstieg des Serum-Kreatininwerts. Ich habe euch dazu eine entsprechende Grafik einmal noch in die Shownotes gepackt. Es gibt, und das ist spannend, das hatte ich auch im letzten Podcast schon einmal erwähnt, im Prinzip keinen Konsens darüber in der gelehrten Welt, wann man denn eigentlich die Nierenersatztherapie beginnen sollte. Das ist so ein bisschen so, wie Torben es vorhin mit den Katecholaminen erzählt hat. Man weiß, dass es was bringt, wenn man es tut, aber wann man damit eigentlich beginnen sollte, weiß keiner. Ich möchte noch einmal ganz kurz die zwingenden Indikationen für die Nierenersatztherapie wiederholen. Das hatte ich letztes Mal auch schon kurz erwähnt. Da ist man sich einig, dass man das auf jeden Fall tun sollte. Das ist einmal urämische Symptome. Das heißt, der Patient hat zum Beispiel eine urämische Enzephalopathie. Er ist nicht mehr Herr seiner Sinne sozusagen. Man schiebt das auf den Harnstoff oder auf das Krea. Er hat neurologische Ausfallserscheinungen, sprich eine Neuropathie. Es gibt eine urämische Perikarditis. Auch das ist was, Torben, was ich tatsächlich letztes Mal gesehen habe, was wir auf der Intensivstation hatten, was sehr eindrucksvoll war, ein Perikarderguss von fast 800 Millilitern rein urämisch, also schon krass gewesen. Dann natürlich die Therapie refraktäre Hyperkalämie, das heißt ein Kalium größer von 6,5 Millimol pro Liter, wobei ich hier spannend finde, dass man dieses Therapierefraktäre nochmal hervorhebt, weil das heißt ja theoretisch, dass man erstmal die Einleitung der Nierenersatztherapie verzögern könnte, wenn man mit Insulinglucose zum Beispiel oder Beta-2-Sympathomimetika oder wie auch immer das Kalium senken kann. Dann die Therapie refraktäre Azidose mit einem pH kleiner 7 und dem befundlich natürlich noch, das hat jetzt mit der Sepsis nichts zu tun, aber eine Vergiftung mit Medikamenten, die einer Dialyse
zugänglich sind.
zugänglich sind. Das ist aber nur der Vollständigkeit halber sei das erwähnt. Eine Harnstoffgrenze, ab der man auf jeden Fall dialysieren sollte, das ist in der laufenden wissenschaftlichen Diskussion, muss man sagen. Es gibt einzelne Studien, zum Beispiel von Gettings et al., die sagen, ein Harnstoff größer 60 Milligramm pro Deziliter ist schon die Grenze, oder beziehungsweise die eine höhere Mortalität zeigen, wenn erst überhalb dieser Grenze angefangen wird zu dialysieren. Das finde ich spannend. ich kenne viele Patienten, wo durchaus Harnstoffwerte von 100, 120 durchaus toleriert werden, wenn eine ausreichende Ausscheidung vorliegt und keine Überwässerungssymptomatik oder kein therapierefraktäres Kalium, also die jetzt nicht zwingend an die Dialyse kommen.
Also ist eine Kontroverse.
Das ist in der Kontroverse, da kann man nicht sagen, das ist jetzt so oder so. Es gibt Daten, wie gesagt, die zeigen, wenn man da vielleicht zu spät rangeht, erhöht es die Sterblichkeit. Okay,
also die Indikationen für mich nochmal, also uremische Symptome.
Genau, in jeglicher Form.
Therapierefraktäre Hyperkaliämie.
Genau.
Und Hypervolämie, wie zum Beispiel Lungenödem oder so.
Habe ich gerade gar nicht gesagt, aber hey, du hast aufgepasst letztes Mal. Das ist, ja, habe ich nicht gesagt. Aber Tom hat absolut recht, klar. Das ja. Lungenödem, was ich mit dem Diuretikum nicht rausbekomme, oder auch das Michelin-Männchen im septischen Schock, das einfach aufgehört hat auszuscheiden, klar, klare Dialyseindikation. Das Gleiche, was ich gerade erzählt habe über die Harnstoffgrenze, gilt auch für den perfekten Zeitpunkt des Therapiebeginns mit einem Nierenersatzverfahren. Da ist man sich überhaupt nicht klar, ob man jetzt zum Beispiel sofort jetzt anfangen sollte, wenn das Kalium 6,5 erreicht hat, ob man jetzt sagt, jetzt lege ich den Schelden und ab dafür, oder ob ich sage, na, ich gebe dem Ganzen nochmal 24 Stunden, kommt der vielleicht doch nochmal aus dem Knick und schaltet der morgen aus. Völlig unklar. Da gibt es Studien, die belegen eine erhöhte Mortalität fürs frühe Anfangen. Es gibt Studien, die belegen eine erhöhte Mortalität fürs späte Anfangen. Also da kann man die überhaupt nicht sagen. Mhm. Ich glaube, die Nephrologen sind sich selber ziemlich uneins, wie man es tun sollte. Und das kommt ganz auf die Klinik an, in der man arbeitet, wie das da gehandhabt wird. Ja, was machen wir jetzt auf der Intensivstation mit den Patienten, die ein Dialyseverfahren bekommen sollen? Es gibt erstmal wichtig, das steht jetzt nicht in den Shownotes, aber das erzähle ich einfach mal so. Wichtig ist natürlich der richtige Zugangsweg für die Dialyse, weil die wenigsten Patienten, die eine Sepsis haben, werden schon mit einem schönen Schandarm da ankommen und den man nur anstechen muss, sondern man muss irgendwie einen Zugang schaffen. Und für uns hat es sich bewährt, den Schellenkatheter in die Jugularis interna zu legen, wenn das möglich ist. Im Prinzip genauso wie eine ZVK-Anlage, nur, ich sag mal, ein deutlich dickeres Rohr. In der Regel, wir nehmen Trialyse-Katheter, der hat dann auch noch einen ZVK-Schenkel dazu, dann kann man ein bisschen die Katecholamintherapie darüber noch laufen lassen. Und wenn sich das abzeichnet, habe ich das immer als primären Zugangsweg gelegt.
Siehst du, ist das einfach nur bei uns Standard oder siehst du irgendeinen Vorteil für den Jugularis interna gegenüber der Subclavia?
Ich glaube, es ist bei uns im Haus Standard, das so zu machen. Es hat den Vorteil oder beziehungsweise ist gleichwertig dem Subklavierkatheter bezüglich der Mobilisationsfähigkeit des Patienten. Infektionsraten kann ich nicht zu sagen, würde ich intuitiv sagen, ist wahrscheinlich gleich. Subklavierkatheter wissen wir beide, wenn man den jetzt nicht sonografisch gesteuert macht, erfordert der sehr viel Übung und geht dann mit erhöhten Pneumothorax-Raten einher. Wenn man es gut kann, denke ich, dass der von der Dialysierbarkeit sogar noch besser ist.
Und könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es für den Patienten auch angenehmer ist.
Wobei ja, man muss sagen, ich habe letztens auf Wunsch eines Patienten, der sich große Sorgen machte um die Narbe, die er behält von dem Katheter, musste ich ihm versprechen, dass ich möglichst tief quasi steche. Hab natürlich vorher gesagt, das Risiko, dass ich ihn neu steche, wenn ich das tue, ist deutlich erhöht. Er wollte das trotzdem so und hat das auch so unterschrieben. Ich habe mir explizit dann daraus keine Notfallindikation gemacht, sondern ihn das auch entsprechend aufgeklärt und unterschreiben lassen. Alles gut gegangen. Ich denke, dass dann der Komfort gleich ist, weil dann hat man hier oben am Hals, dann sind die Schenkel jetzt nicht so lang, dass sie einem im Gewicht rumfliegen. Aber
dann haben wir den Vorteil mit der niedrigeren Pneumothorax-Rate uns auch wieder vergeben. Ne?
Genau, also da war die Zwerchfellkuppe sicherlich sehr nah, muss man sagen. Also da muss man schon sehr gut unter so eine Kontrolle, da will ich sicher sein, dass man da nichts erwischt.
Okay,
aber Entschuldigung. Alles gut, ich bin da immer nur, also ein Schelden lege ich sowieso grundsätzlich nur unter Sono. Ja, also das ist bei mir so. Das
denke ich auf Intensivstationen zur Anlage eines jeden zentralvenösen Katheters sollte das heutzutage
Standard sein. Ja, also sowieso die dicken Rohre da aus Versehen die Karottes aufzudilatieren, weil man das fatal. Ja, also das, die Lumen sind zu groß. Ja, das wäre so der primäre Zugang. Subclavia sicherlich gleichwertig, habe ich schon gesagt. Femorales mache ich nur im absoluten Notfall. Einfach, weil der Patient nicht mobilisiert werden kann
und
die Infektionsrate deutlich höher ist und die Pflege mir auch häufiger dann schon aufs Dach gestiegen ist, weil einfach die Patienten sich doch bewegen im Bett und die Katheter abknicken und dann die Dialyse die ganze Zeit Terror macht.
Ja.
Also das muss nicht sein, lieber den Hals wählen, obwohl natürlich femorales Zugang im Notfall schneller und einfacher ist. Ganz klar, ich glaube, das leuchtet ein. Gut, ganz kurz, was gibt es für verschiedene Dialyseverfahren auf der Intensivstation? Man unterscheidet, auch da habe ich eine Grafik in den Shownotes zu, man unterscheidet im Prinzip drei große Verfahren. Das einmal ist die kontinuierliche Nierenersatztherapie. Das ist sicherlich das, was auf Intensivstationen in Deutschland am häufigsten verwendet wird. Die CVVH, das ist die kontinuierliche venovenöse Hemofiltration. Es gibt das Ganze auch noch als CVVHD. Das ist die kontinuierlich venovenöse Hämodialyse. Das unterscheidet sich jetzt in Details. Ich bin kein Nephrologe, um das jetzt hier auseinander zu dividieren. Das ist aber für den Intensivmediziner im Prinzip relativ egal. Dann gibt es die intermittierende Hämodialyse. Das ist das, was wir auch so kennen von jedem der normaldialysepflichtigen Patienten. Und dann gibt es die sogenannte prolongierte intermittierende Hämodialyse. Auch das passiert in Intervallen, also was weiß ich, jeden zweiten Tag, aber über einen längeren Zeitraum, also sage ich jetzt mal nicht über 4 Stunden, sondern über 8 Stunden, unter der Idee, dass man eine höhere hämodynamische Stabilität erreicht. Konzentrieren möchte ich mich vor allen Dingen auf die CVVH, also auf die kontinuierlich venovenöse Hämofiltration, weil das ist, was, denke ich, wie gesagt, am meisten verwendet wird. Vorteile ganz klar. Also man braucht weniger Katecholamine, man braucht keine Dialysefachpflege, sondern man braucht eigentlich nur, in Anführungsstrichen nur, Intensivpflegepersonal, was in der Lage ist, dieses Gerät zu bedienen. Und man muss einmal einen Plan schreiben. Als Weiterbildungsassistent in der inneren Medizin haben wir das nicht selber gemacht, sondern haben dafür immer unseren nephrologischen Hintergrund angerufen, der das dann geschrieben hat. Fand ich auch ganz sinnvoll. Aber man hat sich mit der Zeit natürlich ein paar Dinge angeguckt und man weiß natürlich so grob, worauf es ankommt. Das Ganze ist im Prinzip ein konvektives Verfahren. Das ist ganz einfach. Da läuft, das Blut wird rausgezogen. Man braucht eine kontinuierliche Antikoagulation. Das läuft über 3 Pumpen durch dieses System und dann passiert unten, in dem hängen Dialysatbeutel, die sind mit einer gewissen Kaliumkonzentration zum Beispiel, das heißt, es entsteht ein Diffusionsdruck sozusagen und durch Diffusion, durch eine semipermeable Membran läuft, wird zum Beispiel Kalium abfiltriert, weil in diesem Dialysatbeutel weniger Kalium drin ist als im Blut. Relativ simpel. Je mehr ich das Kalium senken will, desto niedrigeren Beutel mit Kaliumkonzentration hänge ich unten an und desto schneller fällt entsprechend auch das Kalium ab. Nachteil hat die CVVH natürlich auch. Ich habe das Problem, dass mir die Pflege wie ich, dass sie nicht in der Lage ist, jetzt sage ich mal 5 CVVHs gleichzeitig zu fahren, weil man einfach einen extrem hohen Personalschlüssel braucht, weil man ständig diese Beutel wechseln muss, weil dieses CVVH-Gerät bei jedem Belagerungswechsel des Patienten oder beim Abfall des Blutdrucks oder wie auch immer alarmiert, weil das wird ja eingestellt einmal am Anfang auf die entsprechenden Parameter zum Dialysebeginn und sobald zum Beispiel die Katecholamindosis nicht mehr ausreicht und der Druck abfällt, alarmiert halt dieses bescheuerte Gerät und dieser Ton ist sowas von nervig. Dass wir,
also noch keine Alarm für Fatigue?
Nein. Also das höre ich über die ganze Intensivstation und
der tut Alarm, macht der Alarmdrohne aber noch seine Aufgabe.
Ja. Ich bin
genervt davon.
Und gehe dann hin und versuche was zu ändern.
Ja. Also wobei die Alarmstopptaste drücken.
Genau. Ich weiß, also das ist auch, muss ich gestehen, eine der wenigen Dinge, die ich sicher an diesem Gerät kann. Ich weiß, wie man die Alarme quittiert und ich weiß, wie man das Ganze, dass man Reset drücken muss und dann fängt der wieder neu an und dann ist die Hoffnung, dass er quasi wieder läuft. Nein, aber wenn du einen erfahrenen Pfleger hast, der hat natürlich noch den einen oder anderen Kniff, wie man es jetzt besser machen könnte.
Ausschalten, einschalten,
ja, geht wieder. Genau. Ja, und du hast natürlich noch andere Nachteile. Du hast du kannst den Patienten nicht mobilisieren mit diesem Teil dran. Du kannst eigentlich gar nichts mit dem machen, auch wenn er es am Hals hat, weil das einfach so empfindlich ist von der Beweglichkeit. Du hast ein hohes Infektionsrisiko, weil einfach du ständig dieses Gerät antatschen musst, weil du musst diese Beutel unten wechseln. Also ja. Und du hast das Problem, das hast du aber bei allen Dialyseverfahren, wenn du die Dialyse abbrechen musst, weil da laufen ja auch ganz viele Filter und wenn das zum Beispiel klottet, weil du am Anfang ja eine gewisse Heparindosis gibst, damit das Ganze, damit das Blut nicht gerinnt in diesem Gerät. Und wenn das nicht richtig eingestellt ist, und da muss man sich gerade am Anfang so ein bisschen austarieren, und dann bricht quasi die Antikoagulation ab, dann hast du auf einmal 500-600 Milliliter Blutvolumen, die in diesem Gerät sind und die du aber nicht wieder zurückkriegst in den Patienten. Okay. Und wenn dir das dreimal passiert im septischen Schock, ist das da ziemlich scheiße. Mhm. Entschuldige bitte meine Fäkale, oder so, aber es ist einfach so. Ne? Also das ist, also CVVH oder Dialyse, das klingt immer so einfach, aber das ist es im Endeffekt halt nicht. Also
ich finde, das klingt nicht einfach. Ich finde,
das klingt. Ja, aber wenn man das den Angehörigen so erzählt, ist so, ja, dann machen wir mal, dann müssen wir jetzt mal Dialyse machen. Ja, dann machen wir doch mal Dialyse. Ja, so einfach ist es halt nicht. Deshalb sind die Nephrologen auch immer bestrebt nach einem gewissen, also unsere Nephrologen, man kann nicht sagen die Nephrologen, aber unsere Nephrologen sind bestrebt nach, die versuchen immer ein CVVH zu machen über 48 bis 42, 70 Stunden, wobei man sagen muss, es gibt keinen Vorteil, der keine Studie belegt, ob es Sinn macht, möglichst lange das zu fahren oder kurz Intervall, da gibt es keine Daten zu. Und dann ist aber immer die Idee, dem Patienten, wenn er dann die Niere nicht anspringt, den dann in eine intermittierende Hämodialyse zu nehmen. Mhm. Sprich, dann ins Intervall zu nehmen, weil dann kann man, können Sie es mit Ihren, nicht müssen Sie es nicht, sage ich mal, mit den simplen Intensivmedizingeräten machen, sondern dann können Sie selber in Ihrer Dialyseeinheit, die auch bei uns auf der Intensivstation
integriert ist. Aber es ist hemodynamisch relevanter.
Es ist hemodynamisch relevanter. Du brauchst höhere Katecholamindosen, wenn du den Patienten an die intermittierende HD nimmst, weil du bei der CVVH jetzt, also bei der kontinuierlichen, kannst du jede Filtrationsrate einstellen. Und man fährt am Anfang immer relativ niedrige Filtrationsraten, um möglichst wenig Volumen rauszuziehen, um schon sozusagen das Ganze zu machen. Das leuchtet ja irgendwie ein. Ja. Ne? Und wenn du dann aber den ins Intervall nimmst und du machst jetzt eine normale Hämodialyse, willst du in 4 Stunden alle Giftstoffe rausbekommen. Oder wenn du eine etwas prolongierte machst, dann willst du es vielleicht in 8 Stunden bekommen, alles rausbekommen. Aber dann hast du natürlich eine viel höhere Filtrationsrate.
Viel höheren Blutumsatz, ne?
Genau, viel höheren Blutumsatz und damit auch eine hämodynamische Instabilität.
Ja.
Ganz einfach, ne? Das ist im Prinzip sozusagen das grobe Schemata der CVVH. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen zu Daten kommen, die es so gibt. Es gibt ja, wie ich schon gerade angedeutet habe, verschiedene Verfahren und man versucht natürlich irgendwie rauszufinden, was ist für den kritisch kranken Patienten am besten. Ich habe schon gesagt, CVVH ist das Verfahren, was in Deutschland am häufigsten auch für kritisch kranke Patienten angewendet wird. Das ist auch weltweit so. Bei 80% der Patienten auf Intensivstationen, die kommen primär an einen CVVH. Und es gibt Studien, zum Beispiel von Urino et al. Aus 2007, die zeigen, dass es zu einer höheren renalen Erholungsrate kommt, wenn die Patienten primär ein kontinuierliches Verfahren gehabt haben und die auch zeigen, dass es ein höheres Überleben gegeben hat. Mhm. Ja, keine Studie. Habe ich erst gedacht, oh, das ist ja super, ne? Total toll, ich habe mich bestärkt in dem, was wir tun. Es gibt aber noch dann 5 andere Studien, die zeigen keinen Überlebensvorteil, wenn man die Leute erst wieder an eine Hämofiltration nimmt. Mhm. Und das Einzige, wo sich alle einig sind, ist die Katecholaminrate. Und du hast natürlich trotzdem hast du auch Vorteile von dem kontinuierlichen Verfahren. Du kannst ja ganz genau die Flüssigkeitsbilanz des Patienten steuern dann. Mhm. Ne? Du kippst Du kippst auf der einen Seite Volumen rein und zur Behandlung des septischen Schocks. Auf der anderen Seite stellst du eine gewisse Minusbilanz in der CVVH ein und dann filtriert er ja genau deine minus 250 Milliliter die Stunde daraus, zum Beispiel, die du jetzt hast, an Flüssigkeit. Nicht nur an Giftstoffen. Das alles wird im Prinzip nur limitiert durch den Katecholaminbedarf, den du hast. Okay. Also du kannst ja nicht beliebig abfiltrieren, weil du brauchst das Volumen ja auch. Aber wenn dein Capillary Leak zu groß, ich meine, das führt jetzt irgendwie zu weit, aber wenn das zu groß ist, dann kriegst du es ja auch gar nicht raus aus dem Gewebe.
Also ich versuche das mal ganz kurz, ein ganz komplexes Thema, ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Im Endeffekt, beim kritisch kranken Patienten nutzen wir die CVVH, weil wir dadurch Katecholamin sparen können, weil weniger Volumen auf einmal abgezweigt wird.
Genau.
Wir wissen von Studien nicht gut, was besser ist. Wir müssen mit unseren Nephrologen drüber reden.
Genau. Die auch irgendwie immer wissen, was besser ist.
Genau. Schwierig.
Genau. Es gibt aber auch dazu, Gott sei Dank, Leitlinien, zumindest zur Dosis, was man tun soll. Und zwar empfehlen die für die kontinuierlichen Dialyseverfahren eine Filtrationsrate von 20 bis 25 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Da muss ich jetzt zu sagen, das halte ich, ohne mich über die Leitlinie erheben zu wollen, für einen instabilen Patienten für sehr gewagt. Also das ist ja nicht alles, was ich, man darf die Ultrafiltrationsrate jetzt nicht verwechseln mit dem, was man rauszieht, natürlich. Aber wenn ich einen 80 Kilo Patienten, wenn ich mal ganz konservativ mit 20 Milliliter pro Stunde rechne, dann filtriere ich dem pro Stunde 1600 Milliliter, ziehe ich quasi aus Volumen raus und führe raus und ziehe, führe es wieder rein. Das heißt, 1,6 Milliliter laufen durch die ganze Zeit dieses System und die stehen ja dem Körper.
1,6 Milliliter, du hast Milliliter gesagt.
1,6 Liter, genau, 1600 Milliliter, stehen ihm nicht zur Verfügung. Ja. Ja? Und das muss ich ja irgendwie ausgleichen, diese Last, die nicht, das heißt, da kann ich ja schon mal gleich, was weiß ich, wie viel Adrenol dazu kippen, weil ich kann ja nicht gleichzeitig das Volumen immer reinlaufen lassen, um das zu substituieren, weil ich will ja auch einen volumensparenden Effekt erreichen. Also das funktioniert halt nicht. Auf der anderen Seite sind das Laufraten, die man irgendwo braucht, damit man eine sinnvolle Entgiftung hinbekommt. So, und da führt, das heißt, man
ein kann, Teufelskreis.
Ein Teufelskreis, und man kommt mit der Dialyse, sieht man halt, dass man da auch in einem ganz engen therapeutischen Rahmen sich bewegt und dass das sicherlich nicht das Allheilmittel ist, um alles wieder hinzubiegen. Ja, und mal eben so, ich kenne Chefärzte, die sagen, ach, dann machen wir nochmal dreimal Dialyse und dann wird er schon wieder. Oder auch dieses, was du vorhin gesagt hattest, mit der völlig unreflektierten Gabe von Volumen. Ja, dann, wenn ich da 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht einfach draufkippe auf die Sepsis, nicht auf den, auf den Schock, so gut, dann ist es halt da drin. Ja, der Patient sieht aus wie ein Michelin-Männchen, aber das Volumen kriegen wir halt nicht raus, weil das Volumen ist ja nicht im Gefäßsystem, sondern das Volumen ist irgendwo. Und da kann ich nur darauf setzen, dass die Gefäßwände irgendwann wieder so gut funktionieren, dass ich rausziehe und ich fahre die Gefäße intravasal quasi trocken. Und ziehe das dadurch sekundär aus dem ins Gewebe wieder rein und kann ins Gefäßsystem und kann es dadurch wieder auch rausbekommen. Also
ich sehe ein sehr komplexes
Thema. Genau, es ist schwierig und im Endeffekt, glaube ich, habe ich die verschiedenen Sachen, die es gibt, einmal vorgestellt. Kernpunkte, auch da, ich erspare dir das, du hast es gerade eigentlich schon zusammengefasst, aber die kontinuierliche venöse Hemofiltration, ne, also CVVH, Mittel der ersten Wahl. Es ist unklar, wann man damit anfangen sollte. Es gibt klare Indikationen, Hypervolemie, therapierefraktäre Hyperkalämie, urämische Symptome und pH, also die Azidose, der man nicht Herr wird, sind klare Dialyseindikationen. Dann würde ich niedrigschwellig als Assistenzarzt in der Intensivmedizin Rücksprache mit dem Nephrologen halten. Vor allen Dingen über die wichtigen Themen wie Antikoagulation einmal sprechen, die man halt zwingend braucht, damit eine Dialyse läuft. Es gibt
was auch gerade bei den chirurgischen Patienten ja dann wieder schwierig.
Ganz schwierig. Es gibt Citratdialysen, die man machen kann. Die haben andere Komplikationen. Da geht dann der Elektrolythaushalt einem flöten und so. Also wird ungern gemacht. Aber dann hat man das Heparin-Thema halt nicht. Ansonsten braucht man immer Heparin eigentlich, damit das Ganze läuft. Also da will ich mit die Nephrologen ins Boot holen, mit denen sprechen, dann einen entsprechenden Plan machen. Und dann, wenn man mehr als zwei CVVHs laufen hat, am nächsten Morgen für die Pflegekuchen mitbringen.
Also das sind so die... Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Es sollte immer einen Grund geben, Kuchen mit zur Arbeit zu bringen.
Ja.
Und meistens findet auch irgendwer immer einen Grund, zumindest bei uns in der Klinik. Vielen Dank fürs Anhören der März-Ausgabe von Pin-Up Dogs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch etwas vermitteln. Wir sind jetzt schon wieder fast bei 3 Stunden. Wenn euch das zu lang ist, auch wenn ihr es jetzt ja scheinbar schon durchgehört habt, hört euch Pin-Up Dogs tätriert an der Qualität. Ich hoffe, sie ist besser als beim letzten Mal, aber generell, wir arbeiten dran, aber das ist für uns nicht ganz einfach, sind wir auch ehrlich. Bleibt uns treu, schreibt fleißig Kommentare. Wir
unbedingt
sind auf eure Meinung gespannt zu allen Themen.
Und angewiesen.
Und angewiesen, genau.
Wenn ihr Themenwünsche habt, was wir mal dringend besprechen sollten, immer, auch das gerne.
Immer her damit, genau.
Ideen haben wir zwar viele, aber wir freuen uns auch und greifen gerne was auf, was wir bekommen.
Gut, dann so möchte ich verbleiben. Schönes Restwochenende. Pin-Up Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.